NDR Kultur. Das Gespräch.
Heute mit Andrea Schwietzer und mit einer der ältesten Geschichten überhaupt, der Weihnachtsgeschichte. Denn kein Weihnachten ohne Krippe, Ochs und Esel, die Hirten, die Engelschöre, Maria und kein Weihnachten ohne das Jesuskind, gewickelt in Windeln und in einer einfachen Futterkrippe liegend. So lieben wir diese Geschichte, so kennen wir sie. Doch dann kommt Simone Paganini, katholischer Theologe und seit über 10 Jahren Professor für biblische Theologie an der RWTH Aachen, also an dem Ort, wo auch ein Stück von der Windel von Jesus aufbewahrt wird. Und Simone Paganini sagt, Moment mal, so war das doch alles gar nicht mit der Weihnachtsgeschichte. Herr Paganini, herzlich willkommen bei NDR Kultur.
Danke, Frau Schwietzer.
Ja, in der Vorbereitung zu diesem Gespräch ist mir erst tatsächlich so richtig bewusst geworden, dass kaum ein historisches Ereignis die Entwicklung Europas, aber eben auch der Welt in den letzten 2000 Jahren so beeinflusst hat wie die Geburt Jesu. Auch wenn wir uns nochmal vergegenwärtigen, dass unsere Zeitrechnung an dieses Ereignis gebunden ist, beziehungsweise daraus hervorgeht. Und da habe ich nochmal gedacht, das ist schon eine Dimension, die einen überwältigen kann.
Ja, also ich sage Ihnen, etwas, was ganz, ganz wichtig ist und stimmig, ob wir das wollen oder nicht, ob wir gläubig sind oder nicht. Wir haben in der Tat ein Ereignis, eben die Geburt Jesu, die ganz massiv unsere westliche Welt geprägt hat. Und wir sind da drinnen und oft unbewusst nehmen wir die Sache kaum wahr.
Eines der Bücher, das Sie mit Ihrer Frau Claudia Paganini zusammengeschrieben haben, trägt den Titel Von wegen Heilige Nacht, der große Faktencheck zur Weihnachtsgeschichte. Sie hinterfragen in diesem Buch das Wie, Wann, Wo der Weihnachtsgeschichte. Also Sie durchleuchten auch die Beteiligten, die da eben auftreten in dieser Weihnachtsgeschichte. Und ich habe mich gefragt, wollen Sie uns damit Weihnachten vermiesen?
Natürlich nicht. Eben das Ziel des Buches ist definitiv nicht, das Ganze zu entzaubern. Es ist aber eine bibelwissenschaftliche Untersuchung. Und Bibelwissenschaftler sind Theologen, die aber eine Mischung sind als Historiker und Literaturwissenschaftler. Also wir nehmen diese Texte wahr, wir lesen sie und wir analysieren sie als Literatur und dann als historische Literatur. Und dann stellt man als Historiker die Fragen an diese Texte, die normale Historiker stellen. Nämlich, was ist daran Mythos, was ist daran wahr geschehen? Und dann kann man die Sache analysieren. Das Büchlein, was entstanden ist, es ist ein bisschen die Folge von einer sehr langen Arbeit. Also ich beschäftige mich mit der Weihnachtsgeschichte schon seit 15 Jahren und das Buch ist ein bisschen das Ergebnis davon. Und die Grundbotschaft ist, man kann sehr viel aus dieser Erzählung wegtun, was man eben historisch nicht wirklich rechtfertigen kann, beziehungsweise wo man sogar sagen kann, es war hundertprozentig nicht so. Das, was aber bleibt, und das ist der Grund, wieso eben die Weihnachtsgeschichte nicht entzaubert wird, das, was bleibt, ist die Grundbotschaft. Also wenn man daran glaubt, und das ist eben die Botschaft von Weihnachten, man feiert, dass Gott Mensch geworden ist. Das ist etwas, was man trotz aller historischen Quellen, die man analysieren kann, das ist die Botschaft, die übrig bleibt.
Welche Quellen haben Sie denn für Ihre Forschungen herangezogen?
Ja, zunächst einmal sind die christliche Quelle, also die Evangelien, die wir in der Bibel vorfinden. Dann gibt es ein paar sogenannte apokryphen Evangelien, also christliche Schriften, die natürlich nicht von der offiziellen Kirche als kanonisch, also als heilig anerkannt worden sind. Die sind aber natürlich literarische Quelle, die wir auswerten können. Und dann gibt es natürlich über Jesus und vor allem über die Umwelt, wo Jesus gelebt hat, sehr viele sowohl jüdische als auch griechische als auch römische Quellen.
Also das Alltagsleben der Menschen zu der Zeit damals.
Ja, nicht nur das Alltagsleben. Zum Beispiel, wir kennen alle diese Geschichte, dass Josef und Maria von Galiläa nach Judäa, also nach Bethlehem gehen, um dort in irgendein Steuerregister eintragen zu lassen. Ne? Da kann man natürlich mit römischer Quelle schauen, hat sowas damals gegeben, ja oder nein. Und wenn das Wort Nein ist, so wie in diesem Fall, müssen wir überlegen, wieso das Lukas-Evangelium so eine Geschichte erzählt. Eine Geschichte, die übrigens total glaubwürdig ist für die Leser von damals, irgendwann Ende des 1. Jahrhunderts, wo wir aber ganz klar wissen, historisch war es nicht.
Und das heißt, warum wurde die Geschichte so erfunden?
als das Lukas-Evangelium geschrieben wird, ist die Erinnerung an den realen Fakten weg. Und nicht nur die Erinnerung ist weg, sondern das Ziel dieses Schreibens, dieses Evangeliums, ist es nicht, Geschichte in unserem modernen Sinne nachzuzeichnen. Das, was das Evangelium will, ist eine Botschaft zu vermitteln. Und die Botschaft ist, Jesus ist der Messias Israels. Das ist der Messias, der das Volk der Juden schon ewig erwartet. Und dann weiß man ganz genau, dass es eine Tradition gibt und die Tradition sagt, dass dieser Messias ein Nachfolger David sein soll. Und als Nachfolger David muss an einem bestimmten Ort geboren werden und dieser Ort ist Bethlehem. Also der Lukas oder die Autoren des Lukas-Evangeliums, obwohl sie wissen, dass Jesus in Nazareth geboren ist und praktisch sein ganzes Leben dort verbracht hat, sie müssen irgendwas finden, damit seine Geburt nach Bethlehem verlegt wird. Und dann kommt eben diese nette Idee mit dieser Steuerversammlung, die die Römer organisieren, was übrigens in den 70er Jahren in der Tat passiert ist, also ungefähr 70 Jahre nach der richtigen Zeit, aber in der Erinnerung von den Lesern oder von den ersten Hörern des Evangelium noch präsent war. Und dann wird eben diese Geschichte erzählt, dass eben Josef und Maria vom Norden, also von Galiläa, nach Bethlehem gehen und dort wird Jesus geboren in der richtigen Stadt Davids.
Und das in einer klirrend kalten Nacht. Mhm. Er liegt auch nur in einer Krippe, in Windeln gewickelt, also ganz schön fies, dieser erste Eindruck, dass dieses Kind haben muss von unserer Welt. Aber Sie sagen, es ist ja zum Glück gar nicht so oder es war gar nicht so, Herr Paganini, oder?
Ja, also die klirrende kalte Nacht, da ist eigentlich eine relativ neue Sache, die kommt eigentlich aus dem Alpenraum, na, wir haben alle stille Nacht, heilige Nacht in Erinnerung. Natürlich, es gehört Schnee dazu, weil bei uns Weihnachten im Winter ist und im Winter ist es kalt. In der damaligen Zeit, die einzige Anmerkung über das Wetter finden wir in Lukas-Evangelium, wo gesagt wird, dass in dieser Nacht die Hirten draußen geschlafen haben. Und Jerusalem und Bethlehem sind in einer hügeligen Landschaft. Im Winter ist es auch dort relativ kalt. Also man schläft normalerweise auch als Hirte nicht draußen. In der Tat, in den ersten Zeiten dachte man eh an einen Geburtstermin irgendwann im Frühjahr. Der Termin im Dezember kam aus unterschiedlichen Überlegungen zusammen, die eine auf der theologischen Ebene ist, dass natürlich nicht so sehr die Geburt wichtig ist, sondern viel wichtiger ist der Moment, wo Gott entscheidet, ein Kind mit einer Frau zu zeugen. Und da ist heißt der Moment der Empfängnis. Und dann wird im Frühjahr nicht die Geburt, sondern der Empfängnis, und zwar irgendwann Ende März. Und Ende März plus 9 Monaten kommen wir in Dezember. Dann gibt es eben die Theorie, dass man im Dezember irgendein römisches Fest quasi überschreiben wollte. Also die Christen, die wollen Weihnachten feiern und das feiern sie genau an der Tag, wo die Römer das Fest des Sol Invictus, also der Sonne, der unbesiegt ist. Also man tut quasi ein Fest, was es bereits existiert, überschreiben mit einem normalen Fest. Eine Theorie, die ich vor ein paar Jahren gehört habe und in meinen Augen ganz, ganz stimmig ist, weil es um Geld geht. Und wenn es um Geld geht, meistens funktioniert dann die Sache richtig, ist, dass im Frühjahr eigentlich ganz bereits ein anderes Fest gab, und zwar Ostern. Und dann im Sinne von einer Organisation von den Pilgerströmen, die ins Heilige Land gehen, um dort die Ereignisse des Lebens Jesu zu feiern, wäre sehr ungünstig, die Auferstehung und die Geburt praktisch gleichzeitig zu feiern. Mhm. Und deswegen hat man die Geburt quasi in den Winter verlegt, damit im Frühjahr Ostern gefeiert werden kann und im Winter Weihnachten. Wann das genau war und wie das genau war, wissen wir nicht. Also die Evangelien erzählen in der Tat kaum Details von dieser Nacht. Und Literaturwissenschaftler, vor allem Literaturwissenschaftler, die sich mit antiken Texten beschäftigen, die haben für solche Fälle eine relativ klare und einfache Lösung. Also in den meisten Fällen, antike Autoren erzählen etwas, wenn besonders ist. Wenn gar nichts gesagt wird, heißt schlicht und einfach, dass es nichts besonders zu erzählen war. Also wir gehen davon aus, dass diese Geburt sie genauso ausgetragen hat, wie eine normale Geburt in der damaligen Zeit sie ausdrückt.
Das heißt, wie müssen wir uns das vorstellen, die Geburt von Jesus Christus? War das in einem Stall oder wie könnte das abgelaufen sein?
Natürlich nicht in einem Stall. Wir sind noch dazu im alten Orient. Und der Orient ist heute noch bekannt für eine gewaltige Gastfreundschaft. Also wenn man in Syrien, Israel, Palästina, Ägypten unterwegs ist, man kommt irgendwo rein, auch wenn man die Leute, die nicht kennen, du kriegst sofort entweder einen Kaffee oder einen Tee angeboten und du musst dich hinsetzen, musst mit den Leuten reden. Sie kennen dich nicht, aber es ist ganz, ganz wichtig, diese Verbindung zu schaffen. Ne? Und jetzt stellen Sie sich vor, in dieser Gesellschaft gibt es eine schwangere Frau, die gerade dabei ist, ihr Kind zu bekommen. Und wo platziert man sie? In einem Stall? Also total unvorstellbar. Also diejenigen, die sowas denken, die haben keine Ahnung, wie diese orientalische und altorientalische Gesellschaft funktioniert hat. Die Geburt Jesu hat sehr wahrscheinlich in einem Haus stattgefunden, so wie halt die Geburten damals stattfanden. Die Männer waren natürlich draußen, die Tiere, die auch in diesem Hauptraum gelebt haben, die waren auch draußen und die Frauen haben natürlich mitgeholfen, dass das Kind gesund auf die Welt kommt. In der Nacht, vor allem in den kalten Monaten, holte man die Tiere auch rein, natürlich so Ziege und Schafen. Mhm. Und natürlich in dieser Raum gibt es eine Futterkrippe. Das ist der Ort, wo dann die Tiere in der Nacht gefressen haben. Und in den meisten Fällen diese Futterkrippe ist in eine Wand eingebaut. Also wir haben archäologische Belege, die sowas zeigen. Dort wird das Kind hingelegt, nicht weil er arm oder keine Ahnung was, sondern weil das der sicherste Ort im Haus war.
Jetzt fällt in Ihrem Buch auch irgendwann der Name Franz von Assisi, der heilige Franziskus. Was hat er mit der oder den Weihnachtsgeschichten zu tun?
Der Tradition nach hat der Franz von Assisi in der Nacht des Weihnachtens 1226 in einem kleinen Dorf in der Nähe von Assisi, dieses Dorf heißt Greccio, die erste lebendige Weihnachtskrippe erschaffen. Und er hat das getan aus seiner Perspektive von damals. Also die Menschen damals, die könnten Lateinisch lesen. Also sie haben die Weihnachtsgeschichte nicht lesen können. Und er wollte die Botschaft für einfache Menschen darstellen. Und er hat das getan, indem er eben diese schöne Geschichte nachgemacht hat. Es war ein Wald, es war ein Stall. Und in diesem Stall platzierte er natürlich nicht nur die heilige Familie, sondern alles, was irgendwie dazugehört, die Hirte und Dings, und auch Ochs und Esel. Obwohl eben bei Ochs und Esel ein ziemlich großes Problem gibt, weil weder im Matthäus-Evangelium noch im Lukas-Evangelium die zwei Tiere vorkommen. Aber eben, Franziskus macht es. Es gibt eine alte Tradition auch, die sich mit Ochs und Esel beschäftigt. Aber eben, dass wir heute in alle Krippen Ochs und Esel auch dabei haben, ist eben ein Verdienst von dem Franz von Assisi.
Und der hat ja um 1200 gelebt, also sehr viel später, als Jesus zur Welt gekommen ist.
Ja, natürlich. Und noch dazu in einer Zeit, wo Bibellesen nicht gerade eine... Es war nicht nur erlaubt, sondern es war sogar verboten. Und die Bibel könnte man sowieso nur auf Latein lesen, weil die Menschen Latein nicht mehr gelesen haben. Aber diese Tradition, diese Geschichte haben sie sich weiter erzählt und ich finde faszinierend. Also 2000 Jahre danach, wir erzählen immer noch die Weihnachtsgeschichte. Mhm. Und wir erzählen sie immer wieder aktualisiert. Also wenn Sie in Afrika unterwegs sind, finden Sie ein schwarzes Jesuskind. Meine Krippe, die ich bei mir zu Hause baue, ist ein Geschenk von meiner Schwiegermutter. Das ist eine Holzkrippe aus Südtirol. Und der Ort, wo die Geburt stattfindet, ist ein Südtiroler Bauernhof. Also man kann die Weihnachtsgeschichte immer wieder aktualisieren und die kann man vor allem in die eigene Situation aktualisieren. Und das, ich glaube, das, was eben zuerst der heilige Franziskus gemacht hat, nämlich der ist mit Bauer da, der ist in einem Wald, der hat einen Stall und der macht das dort, weil der zeigt, nicht nur Gott wird Mensch, sondern Gott wird Mensch genau in der Situation, wo ihr seid. Also die theologische Botschaft, die religiöse Botschaft ist eine wunderschöne Botschaft. Die Historizität von dem Geschehen spielt dabei absolut keine Rolle. Es ist aber gut so, finde ich.
Simone Paganini, katholischer Theologe und Autor verschiedener Bücher über zum Beispiel die Weihnachtsgeschichte, aber eben auch über Jesus Christus selbst. Also Sie haben das Leben des Jesus von Nazareth in einem Buch nochmal neu geschrieben, sag ich mal. Sein Leben ist ja unter anderem auch Stoff für unzählige Kinofilme. Kein Leben wurde so oft verfilmt wie das von Jesus Christus und das auch sehr, sehr unterschiedlich. Die Filmemacher können ihrer Fantasie freien Lauf lassen, weil die Bibel nicht immer eindeutig ist. Das schreibt die kanadische Theologin Dale Reinhardt im Buch Jesus of Hollywood. Sie schreibt von einem Schweigen der Evangelien und von Lücken, die kreativ gefüllt werden können. Sehen Sie das auch so, Herr Paganini?
Natürlich. Und nicht nur Jesus wird verfilmt, sondern die Bibel ist das am meisten übersetzte und verkaufte Buch auf der Welt. Mm. Die Bibel erzählt Geschichte, also es ist ein Geschichtsbuch. Ne? Und manche von diesen Geschichten sind sogar Märchen. Es sind Mythen, Legenden zum Teil, ne? Sagen. Das, was sie alle gemeinsam haben, ist ein gewaltiges Identifikationspotenzial. Also die ganze Gestalt, die da dargestellt werden, auch wenn sie historisch sind, also von manchen wissen wir, die hat es wirklich gegeben, zum Beispiel Jesus, ne? Aber was hat er gemacht? Also es bleiben natürlich offene Stellen, die nicht nur mit Fantasie gefüllt werden können, sondern die sind die Möglichkeit für die Leser, sich mit dieser Gestalt zu identifizieren. Und wenn man sich identifiziert, dann bleiben sie aktuell und dann bleiben sie spannend. Ne? Und dann kann man im Prinzip daraus machen, was man will.
Wir können uns ja einfacher mit jemandem identifizieren, der uns auch nahe ist. Also mit einem Gott, mit einem Übermenschen können wir uns schlecht identifizieren. Der unbekannte Messias, die Ecken und Kanten des Jesus von Nazareth, so heißt das Buch, das Sie mit Ihrer Frau zusammen geschrieben haben, das klingt ja schon mal so, als wäre das ein Mensch, jemand, mit dem wir uns doch gut identifizieren können, denn haben wir nicht alle Ecken und Kanten. Was waren das denn für welche bei Jesus Christus?
Ja, da vielleicht zwei Bemerkungen dazu. Also zunächst einmal, das ist keine Biografie Jesu. Das Ziel von diesem Buch war definitiv nur die Ecken und Kanten zu zeichnen. Also das bedeutet nicht, dass die andere Seite Jesu, die man traditionell kennt, also mit den Barmherzigen, Gütigen und so weiter und so fort, nicht existiert. Aber darüber gibt es extrem viele Bücher und mein Ziel mit diesem Buch war eben nur die Ecken und Kanten. Ich bekomme leider immer wieder böse Mails und Briefe von Leuten, die sagen, ja, aber da sind Sie nicht objektiv. Ja, natürlich, das schreibe ich sogar im Vorwort, dass ich nicht objektiv bin. In dem Buch geht es nur um die komische, problematische. Die gibt es auch. Ne? Und die sind oft in den letzten 2000 Jahren Kirchengeschichte nicht beachtet worden, weil man eben die Göttlichkeit, die Güte, also man hat ein Bild von Jesus, was auch im Zusammenhang mit dem Religion zusammenhängt. Man wird blasphemisch, wenn man bestimmte Sachen sagt. Ne?
Aber ich kann das verstehen. Also wenn man bei Ihnen so auch allein nur schon die Überschriften der Titel liest, da kommt doch schon ziemlich viel zusammen. Also Jesus sei frech, lieblos, Gewalt nicht unbedingt abgeneigt. Er ist sehr anspruchsvoll, zum Beispiel als Liebhaber. Ein Macho, vielleicht sogar ein Rassist. Also man muss das Buch noch nicht mal lesen und gläubige Menschen kommen da wahrscheinlich schon ein bisschen in Rage.
Wenn Sie dann das Buch lesen würden, Sie würden merken, dass die Sache absolut berechtigt ist. Also Jesus war nicht nur Macho, Rassist, jüdischer Nationalist und so weiter und so fort, aber auch.
Zum Beispiel, an welcher Stelle zeigt sich das?
Also es gibt zum Beispiel eine bekannte Stelle, wo er eine ausländische Frau beleidigt, als Hündin. Und das wird oft nicht gelesen, aber das ist in der damaligen Zeit ganz klar. Also Jesus kommt ursprünglich nicht, um das Christentum und die Kirche zu gründen. Die kommt, um seine eigene Religion, nämlich das Judentum, zu reformieren. In der damaligen Zeit war sehr wahrscheinlich als Prediger, und er schreibt das auch und er sagt, also ich bin gekommen für die verlorene Schafe des Hauses Israels, also nicht für die gesamte Welt und Dings. Erst später, als das Christentum sich außerhalb des Judentums entwickelte und vor allem erst später, als das Judentum, so wie wir das kennen, im Jahre 17 nach Christus von den Römern quasi zunichte gemacht wird, weil Jerusalem und der Tempel zerstört werden, dann entwickelt sie sich das Christentum als selbstständige Religion, ganz massiv. Und dann braucht man ein anderes Bild von Jesu, eben dieser Universalismus und überall und so weiter und so fort. Aber ursprünglich haben wir mit einem jüdischen Prediger, der durch Galiläa, also nicht einmal im Zentrum, also in Judäa bei Jerusalem, sondern im Norden sein ganzes Leben verbringt und dort predigt. Und da gibt es mehrere Stellen, die eben nicht nur nicht dem traditionellen christlichen Bild von Jesu entsprechen, sondern ihn ganz klar widersprechen. Und in dem Buch geht es eben um die Ecken und Kanten. Wenn man noch dazu die apokryphen Evangelien, also apokryphen Evangelien, das haben wir ja schon vorgesagt, sind Texten, die geschrieben worden sind, um diese Lücken, die es in den kanonischen Evangelien gibt, zu füllen. Die sind später entstanden, und interessanterweise sind später entstanden in christliche Gemeinschaften. Also es sind gläubige Menschen, die für andere gläubige Menschen schreiben. Und in diese Texte, die eigentlich ein glattes, normales, super frommes Bild von Jesus vermitteln müssten, weil Gläubige schreiben für Gläubige, gerade in diese Texte finden wir extrem viele Episoden, wo man sich fragt, ach, Mei, warum? Also das kleine Jesuskind, der spielt mit seinen Kinderfreunden und er ärgert sich mit ihnen und dann bestraft er sie. Der ist in der Schule und weil der Lehrer von ihm was verlangt, er lässt den Lehrer verkrüppeln. Seine Eltern wissen nicht, was sie mit ihm anfangen sollen und er droht, den Josef auch zum Krüppel zu machen. Nebenbei macht er ganz nette Wunder. Ne? Also der Josef, der war ein Zimmermann, der musste ein Bett einmal bauen und der verschätzt sich und sägt eine von diesen Kanten zu kurz. Und der Jesus sagt, kein Problem, er nimmt es und er zieht die Kante in die richtige Reihenfolge. Oder wenn sein Bruder von einer Schlange gebissen wird, er heilt natürlich seinen Bruder. Es werden eben Geschichten erzählt, die zum Teil zum Bild passen, zum Teil zum Bild nicht passen. Und in dem Buch habe ich gesagt, okay, ich schaue das nicht als historische Belege, aber ich frage mich auf der literarischen Ebene, wieso gibt es Menschen, die nicht nur die glatte, saubere, schöne Seite Jesu darstellen, sondern auch eben die unglatte, eckige und kantige.
Und was glauben Sie, warum haben die Menschen so über Jesus geschrieben?
Also, das ist meine Meinung, okay? Das ist nicht mehr wissenschaftlich und links.
Ja.
Also, diese Texte entstehen in der Tat in einer Zeit, wo es Menschen gab, die nicht Christen waren und die eine Erinnerung an diese Figur hatten. Und wenn eben nicht die glatte, super fromme Jesusfigur dargestellt wird, sondern eben die kantige, in einer Zeit, wo es noch Menschen gegeben hat, die hätten einwenden können, ihr habt das jetzt geglättet, ihr habt das nur einfach gemacht, wieso habt ihr das andere nicht erzählt? Es werden die Ecken und Kanten nacherzählt, weil sie vielleicht der historischen Wahrheit entsprachen? Ich weiß es nicht. Eben, weil wenn man das nie getan hätte, hätte man von Feinden sie quasi den Vorwurf gefallen lassen müssen, ihr habt seine Figur verfälscht. In dem Moment, wo das passiert, kann man sagen, wir schreiben sogar die Probleme, die er gehabt hat. Das passiert übrigens nicht nur in den Apokryphen, sondern auch in den kanonischen Evangelien. Also der Umgang zum Beispiel von Jesus mit seiner Mutter oder von seinen Eltern überhaupt, als Kind und als Erwachsene. Also der war nicht nett zu Maria. Sag kein einziges Mal Mama zu ihr. Immer nur Weib. Nicht schön.
Ist das nicht der Zeit geschuldet vielleicht? Sprachlich meine ich jetzt.
Sprachlich in der Übersetzung weiß ich nicht. Wenn man bedenkt, gerade im Judentum, sogar im jüdischen Gesetz, welche Form von Respekt man den Eltern schuldete, haben wir da mit einem Kind, das definitiv sich nicht wirklich an das jüdische Gesetz hält. Also er antwortet frech an seine Eltern. Es gibt in der Tora die Todesstrafe für sowas. Also eben problematische Aspekte, die in dem Buch ich beleuchte. Und ich sage ganz klar, aufpassen, es sind nicht die einzigen. Also die anderen Aspekte, die gibt es. Jesus, der Friedensstifter, natürlich. Aber wenn es darauf ging, hart durchzugreifen, der hat hart durchgegriffen. Jesus gewaltlos, ja natürlich. Aber wo es darum ging, Gewalt anzuwenden für einen Sinn, hat er Gewalt angewendet. Und wir vergessen sehr häufig, dass es eben in diese total faszinierende Gestalt, die natürlich in den Evangelien als eine literarische Gestalt dargestellt ist. Also wir dürfen nicht glauben, da wird eine Biografie geschrieben. Also es ist natürlich eine literarische Gestalt, die skizziert wird. Die wird eben nicht nur in eine Richtung skizziert, sondern ganz unterschiedlich und differenziert. Sehr spannend.
Was war Jesus für Sie für ein Mensch? Wie sehen Sie ihn?
Jesus war, ich glaube, eine faszinierende Gestalt, die zu seiner Zeit Menschen begeistern könnte. Und es war vor allem eine Gestalt, die eben in der späteren Zeit Menschen inspiriert hat. Und dann haben eben unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Vorstellungen in diese Gestalt Sache hineinsehen wollen. Das würde ich so sagen. Also Jesus ist in der Tat für das, was wir rekonstruieren können aus den Quellen, die wir haben, eine konstruierte Gestalt, von der wir historisch kaum was wahrnehmen können. Wobei wir eben die gewaltige Kraft erkennen können, die diese Gestalt im Laufe der Menschheitsgeschichte entwickeln könnten. Also die hat inspiriert, die hat bewegt und heute noch bewegt Millionen von Menschen.
Jetzt feiern wir dann bald schon Weihnachten. Was gehört für Sie da unbedingt dazu?
Ich habe mich bemüht, gerade auch mit meinen Kindern, die Traditionen aufrecht zu halten. Aber wir feiern dann Weihnachten als Familienfest. Das Religiöse spielt natürlich auch eine Rolle. Also, wo meine Kinder noch klein waren, die haben bei den Krippenspielen in der Kirche mitgemacht. Ich muss heute sagen, eben gerade mit erwachsenen Kindern, wir setzen uns mit der religiösen Frage auch auseinander, aber ohne das allzu viel zu belasten, auch mit sehr vielen Aspekten. Und vor allem, wir versuchen eben, das befreit von diesem Konsumzwang, was leider heutzutage mit Weihnachten zusammenhängt. Also ich weigere mich zum Beispiel auch bei Weihnachtsfeiern und Dings zu Christkindlmärkten zu gehen. Also wo ich sage, ja, das ist reiner Konsumismus, es sind vielleicht Traditionen, die gehören aber nicht dazu. Mir ist es dann lieber der komplexe, problematische Jesu als eben diese konsumistische Seite von Weihnachten.
Dann wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie ganz frohe Festtage und vielen Dank für den Besuch bei NDR Kultur.
Frau Schwitzer, ich sage auch vielen Dank, ja, ebenso Ihnen und den Zuhörern und Zuhörerinnen einen schönen Weihnachtsfest.
Sie können natürlich sich weiter noch informieren über Jesus und die Weihnachtsgeschichte von wegen Heilige Nacht, der große Faktencheck zur Weihnachtsgeschichte und der unbekannte Messias, die Ecken und Kanten des Jesus von Nazareth, im Gütersloher Verlagshaus erschienen, die Bücher von Simone und Claudia Paganini.
NDR Kultur.